After reviewing the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL nach den Championship Games. Und wir haben einen Super Bowl. Die St. Louis Rams gegen die Cincinnati Bengals.
Oh,
nicht die St. Louis Rams, die LA Rams. Die St. Louis Rams haben zuletzt als Rams einen Super Bowl gewonnen. Das war im 20. Jahrhundert und die Bengals auch. Also wir haben auf jeden Fall einen neuen Super Bowl-Sieger in diesem Jahrhundert. Das wissen wir schon. Einer, der schon entweder gar nicht oder schon lang nicht mehr gewonnen hat. Die Rams gegen die Bengals zweimal gegen die 49ers im Super Bowl gewesen. Das ist aber, da stand die Mauer noch. So lange ist das hier. Deshalb müssen wir uns da alle vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Um darüber zu sprechen, haben wir haben wir unsere Crew wieder am Start. Jan Leckwitz von Triple Option. Hallo Jan.
Moin, moin. Und ja, mit dem Finale hat doch jeder vor der Saison gerechnet, oder?
Du sitzt auf diesem Sofa auch. Da hießen sie noch St. Louis Rams, ne?
Richtig. Aber und Andreas sitzt wesentlich länger da, von daher. Jetzt habe ich das Intro vorweggenommen, entschuldigt.
Andreas Renner von der Sonne ist auch dabei. Hallo Andreas.
Hallo.
Andreas ist wahrscheinlich auch der Einzige von uns, der sich noch an den Super Bowl an den letzten Super Bowl der Bengals erinnern kann.
Nein, weil ich habe angefangen, mich intensiv mit Football zu befassen, als ich ein Auslandssemester bzw. ein Auslandsjahr in Kalifornien gemacht habe und das war im Jahr 1991 und da war das schon vorbei.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das auch schon erlebt hättest, da ich deine Stimme schon so lang kenne in diesen Kontexten.
Also ich habe das erlebt und überlebt, aber nicht geguckt.
So ging es mir auch.
Wahrscheinlich müssten wir an Günther Zapf fragen, aber gut, das passiert
das,
bestimmt
das
auch noch.
Das ist sehr gut möglich, weil bei Tele 5 haben die, ich glaube, 87 angefangen, also der, wann war das, 88 oder 89?
89.
Januar 89, ja.
Ja, genau, da war der wahrscheinlich schon der Kommentator bei diesem Spiel. Das war ja dieses Montana auf Taylor.
John Taylor,
16,
genau.
Letzte Sekunde quasi und
John Candy war
genau,
auch, oder?
Das John-Candy-Spiel vor dem Montana vor dem letzten Drive. Aber gut, lange her.
Ein Teilnehmer, Boomer-Esiason, sehen wir jeden Sonntag bei CBS in der Halbzeit. Das war damals der Quarterback der Bengals in diesem Super Bowl. Gut, dann reden wir darüber, wie diese Bengals es in den Super Bowl geschafft haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, Jan, ähnlich wie im Duell der beiden Teams in Woche 17 sah es erstmal lange Zeit nicht so aus, als würde der Sieger dieses Spiels Cincinnati Bengals heißen.
Nee, überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hätte ich nach der ersten Halbzeit niemals mitgerechnet, nicht nur wegen dem Spielstand, sondern auch aufgrund der Leichtigkeit, mit der die Chiefs da eigentlich in ihrer Offense über die Bengals Defense drüber ist. Die Bengals haben ja in der Defense erstmal das gemacht, was aktuell alle versuchen, oder fast alle, nehmen wir die Raiders mal raus, Two High Safeties, um Big Plays zu verhindern. Und hier standen, das fand ich relativ auffällig, die beiden tiefen Safeties halt auch wirklich tief, also extrem tief. Das ist ja auch eine Frage, was heißt denn nur wie tief, also wie viele Safeties tief stehen, sondern auch wie tief sie stehen. Das war so ein bisschen der Tyreek Hill Faktor, was dann aber eben sehr, sehr viel Platz verschafft hat über die Mitte. Die Crosser underneath, das hat super funktioniert. Und wenn sich die Verteidigung entweder mehr auf die Mitte konzentriert oder eben auch ein bisschen tiefer, also alle ein bisschen vertikaler orientiert sind, dann gab es eben diese Outlet-Pässe auf Jerick McKinnon, der damit noch ein paar Yards gemacht hat. Das war halt, lief halt einfach wie geschmiert, wie geölt zu Beginn. Ne? Die Bengals haben dann zwar gewechselt, mal Two-Man gespielt, also mit Man-Coverage underneath oder eben Quarters, aber wie gesagt, sie haben Bell und Jesse Bates hinten sehr diszipliniert gelassen, auch wenn es einfach gar nicht klappte am Anfang. Das muss man sagen. Und die Chiefs hatten da erstmal den idealen Gameplan dagegen und auch den idealen Quarterback mit Patrick Mahomes natürlich. Das Übliche, extrem viel Motion, viele Pässe über die Mitte oder eben an die Seitenlinie und auch vergleichsweise viele Läufe. Die haben nicht unbedingt Big Plays ergeben, aber immer wieder 6 bis 8 Yards und damit konnte man natürlich das Playbook einfach weit offen lassen. Mahomes blieb geduldig und wenn die Bengals dann mit in Single High rotiert haben, was sie wenig oder selten taten, dann hat er seine Shots genommen. Dieser Slot Fade auf Mecole Hardman, sicherlich das beste Beispiel in der ersten Halbzeit. Und Mahomes war einfach auch on fire. Er hat kaum, da war ja kaum ein Pass incomplete. Und auf der anderen Seite kamen die Bengals nicht richtig in Schwung. Das Early Down Run Game klappte von dem einen längeren Play auf Joe Mixon abgesehen gar nicht. Jamar Chase wurde relativ gut verteidigt und ich denke, die Bengals haben damit gerechnet, dass das so ist oder dass das so sein wird und auch anders sein wird als im vorletzten, war das vorletzte, oder? Regular Season Game, wo die beiden aufeinander trafen.
Letztes ist ja immer Divisionsduell.
Letztes ist immer Divisionsduell. Darum, ich wusste nicht, ob es vorletztes oder vorvorletztes war. Hatten sich eine Menge von Screens überlegt. Das war so offensichtlich so ein bisschen der ihr Clou in der ersten Halbzeit, mit der sie der Chiefs Defense beikommen wollten. Aber das hat halt am Anfang gar nicht geklappt. Teils hat Burrow die Bälle wegen Pressure und auch wegen Spielzeugerkennung der Defense gar nicht erst zum Mann gebracht. Auch hier war es zu Beginn so, das machen die Chiefs ja sowieso, dass sie eben auch mit zwei tiefen Safeties spielen. Ich glaube, es war Ted Nguyen, der das schön rausgestellt hat, dass sie diesmal eben keine Press Quarters gespielt haben, wie das früher Michigan State gespielt hat, sondern Bale, also die Cornerbacks, sind mit dem Snap gesunken in ihre Zonen, blieben aber so eben nah in der Line, um diese kurzen Pässe, um diese Screens, um darauf schneller zu reagieren. Wenn du off stehst, bist du halt ein bisschen weiter weg vom Play. Und in der ersten Halbzeit, es wirkte ja wirklich so, als ob die Bengals überhaupt nichts auf die Reihe bekommen haben. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Das lag halt vor allem daran, dass die Chiefs mit ihrer neuen Klein-Klein-Offense die Uhr auch extrem bespielt haben. Die haben ja wenig nur Huddle oder Hurry abgemacht. Als die Chiefs mit ihrem dritten Drive durch waren, alle drei Drives waren Touchdowns, da waren halt noch 5 Minuten auf der Uhr in Halbzeit 1. Und das ist natürlich dann schwierig. Da war dann ein Field Goal bei dazwischen bei den Bengals, aber eben auch zwei Drives, die gestrandet sind. Und daher war das natürlich total wichtig, dass sie dann eben diesen 10-21 Drive, den Screen auf Pirine zum Touchdown, das ist wirklich der erste wichtige Moment fürs Comeback. Und vorher haben sie sich, fand ich zumindest, sehr schwer getan, den Ball konstant zu bewegen. Da musste eben dieses Chunk Play her. Und man hat ja irgendwie gedacht, ich weiß nicht, wie es euch ging, das war jetzt aber das Big Play zur falschen Zeit. Denn da war ja mal wieder noch eine Minute übrig. Und die haben die Chiefs ja auch ganz gut genutzt. Sie sind ja problemlos über das Feld marschiert, gerade mit Tyreek Hill. Dann gab es diese doch, fand ich, sehr kleinliche DPI gegen Eli Apple. Den hatten sich die Chiefs eh ausgeschaut. Und das hat ja auch oft genug geklappt. Und schon lag der Ball an der 1. Da waren es dann nochmal 13 Sekunden.
Ohne Auszeiten.
Ohne Auszeiten diesmal, die wir aus einem anderen Spiel kennen. Ich meine, ich fand das erste Play noch okay, ne, da ist er rausgerollt, hat den Ball dann aber schnell einfach auf den Boden gepfeffert, als der Target nicht da war. Aber der zweite, das war natürlich einfach, also sorry, aber im Nachhinein alles leicht, aber ich fand, es war ein schlechter Playcall und noch schlechtere Execution. Denn der Pass hat zu lang gedauert und dann 4 Yards vor die Endzone gelegt, selbst bei jemandem wie Tyreek Hill, das war dann doch, fand ich doch dann nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Vielleicht belasse ich es, ich rede jetzt erstmal über die erste Halbzeit und will ja Andreas auch mal zu Wort kommen lassen. Das rede ich die ganze Zeit schon.
Du hast doch jetzt schon alles gesagt.
Aber nur zur ersten Halbzeit, die zweite überlasse ich dann dir. Nein, du kannst ja auch gerne deine Eindrücke der ersten Halbzeit geben, aber das war natürlich, also du hast 5 Sekunden auf der Uhr, normalerweise reicht das für 2 Plays, wenn du in der 1 stehst, auch wenn du passen musst.
Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass man nochmal versucht, da auf den Touchdown zu gehen, du darfst halt keinen Play auswählen, das nur ansatzweise das Risiko hat, im Feld zu enden, wenn du keine Auszeit mehr hast.
Ja, also das ist doch genau der Punkt, um den es hierbei richtig geht, dass man überhaupt das Risiko zugelassen hat. Und ist doch klar, dass wir hinterher drüber reden. Selbst kann man jetzt sagen, das ist jetzt aber einfach gedacht, man verliert ein Spiel mit 3 Punkten und lässt an der Situation 3 Punkte liegen. Ist halt blöd, ja. Und man geht in eine Verlängerung und am Ende der regulären Spielzeit hätte es halt stand's unentschieden und so hätte man möglicherweise 3 Punkte mehr gehabt. Ist ja klar, dass ich die Dynamik des Spiels dadurch verschiebt, ob da jetzt 3 Punkte fallen oder nicht. Und das Ergebnis hat dann auch immer einen Einfluss darauf, was die Mannschaften dann auf dem Feld noch machen. Man kann es nicht 1-1 umrechnen, aber natürlich ist es legitim, darüber zu diskutieren. Das würde mich tatsächlich dann mal interessieren und ich glaube, das kriegt man dann auch nicht raus, was in dieser Situation tatsächlich der Play Call war. War das tatsächlich der Plan vom Coach oder war das, was die Spieler auf dem Feld draus gemacht haben? Das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, aber letzten Endes sind's halt, ist es halt eine Chance auf drei Punkte, die man, auf mindestens drei Punkte, die man hat liegen lassen, und das sollte halt nie passieren. Also kurz vor der Halbzeitpause, wenn du drei Punkte machen kannst, dann nimmst du sie mit. Ende aus.
Der Call, also der Play Call kam so von Andy Reid, das hat er auf der PK gesagt.
Oder, also ich würde auch sagen, du nimmst die Punkte mit, aber du kannst natürlich auch einfach sagen, okay, wir gehen auf den Touchdown, aber dann eben mit dem letzten Play und nicht ein Play verschenken. Das hat man ja mit diesem letzten Play, was dann das letzte war, notwendigerweise getan. Und natürlich kann man überlegen, war das jetzt der Play Call oder die Execution? Ich denke beides, aber vor allem, du hast zwei game-changing Player neben Mahomes, nämlich Kelce und Hill. Und Hill ist ja nun mal egal, also den musst du in die Endzone bewegen mit seiner Schnelligkeit. Den bewegst du doch nicht irgendwie an die 5-Yard-Linie. Das habe ich nicht verstanden. Das kann man bei First and Goal machen, vielleicht als Play. Wie gesagt, jedes dieser Plays hat seine Berechtigung. Aber doch nicht in einer Situation, wo ich weiß, wenn der aus irgendeinem Grund gestoppt wird und vor allem auch, wie lange das Play gedauert hat, dann habe ich halt kein weiteres Play mehr. Ob ich das dann nutze, um das Field Goal zu kicken oder noch einen Shot nehme, andere Frage, aber das war einfach verschenkt.
Ich fürchte, wir werden an dieser Stelle keine kontroverse Diskussion führen können, weil wir sind uns alle einig.
Leider nicht. Aber ich sagte dann noch, naja, das macht das Spiel wenigstens oder lässt das Spiel spannend, weil im Grunde genommen, zumindest ging es mir so wie die Chiefs sich den Ball konstant immer und immer wieder bewegen konnten, auf so viele unterschiedliche Weisen. Und egal, was Cincinnati gemacht hat in der Defense, wenn sie dann eben mal vorne Druck gebracht haben, wenn sie eben dann nur mit einem Safety gespielt haben, dann hat es hinten geklingelt. Ansonsten die ganzen Crosser auf Kelce und Hill oder eben die Flat- und Outlet-Passes auf McKinnon, das hat ja, also es war ja eigentlich, sie haben es ja nicht verteidigen können. Plus eben, dass das Laufspiel auch noch viel besser als sonst funktioniert hat. Ein, zwei Runs von Mahomes noch. Was willst du denn da machen?
Ja, aber also du, das kann ja, also ich kann nachvollziehen, dass du sagst, ne, die haben vielleicht gedacht, das geht die ganze Zeit so weiter, aber allein schon diese Playoffs und was wir in diesen Playoffs alles erlebt haben und welche Führungen man verspielen kann und wie Mannschaften plötzlich von einem Moment auf den anderen den Schalter umlegen können, das ist ja nichts Neues. Also wenn das so war bei den Chiefs, dann ist das halt grenzwertig arrogant und dafür wurden sie dann am Ende dann auch zu Recht bestraft. Ja? Aber es war ja dann eben tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch schon so, dass die Bengals diesen Touchdown gemacht haben, über den wir eben geredet haben. Es stand nur 21-10. Wenn man also bei dem Spielstand davon ausgeht, dass man das jetzt irgendwie ganz sicher im Sack hat, dann hat man sich besser verdient als das, was dann am Ende bei rauskommt.
Moment, ich habe nicht gesagt, die Chiefs haben das so gedacht. Ich habe mich irrigerweise davon leiten lassen und ich glaube, da nehme ich die Chiefs immer noch ein bisschen als eine Sonderrolle im Gegensatz zu allen anderen Teams der NFL wahr. Das mag falsch sein, aber dass ich das 21-10, nachdem wie die beiden Teams aufgetreten sind, eigentlich zu knapp fand. Obwohl die Chiefs ja eigentlich, die haben ja keinen einzigen Drive. Also jeder Drive ist mindestens an die 1-Yard-Linie gegangen. 3 zum Touchdown, der letzte ist wegen, ob man es jetzt eigene Dummheit nennen kann oder wie auch immer, ist der halt nicht im Touchdown geendet.
Ja, aber das heißt natürlich auch, wenn die nur 4 Drives in der ersten Halbzeit hatten, dass Cincinnati zumindest mal ein Ziel erreicht hat, nämlich, dass die Chiefs keine Big Plays gemacht haben, sondern sie gezwungen haben, den langen Weg zu gehen. Und je öfter du den Gegner zwingst, den langen Weg zu gehen, das ist ja die Theorie dabei, warum man das macht, umso größer ist die Chance, dass dann halt das eine Play zwischen reinkommt, was dann den Drive irgendwann mal beendet. Und die Plays haben die Bengals in der ersten Halbzeit nicht gemacht, defensiv, in der zweiten dann aber schon.
Auf jeden Fall. Und ich kann auch nachvollziehen, warum man das macht gegen die Chiefs. Man will sich natürlich nicht den 80 Jahre von Hill einfangen oder von Mecole Hardman. Das ist total nachvollziehbar. Und natürlich wettet man mit sowas auch immer einmal, dass man selbst das Play macht und auch, und das hat man ja Anfang der zweiten Halbzeit gesehen, dass irgendein Spieler der Chiefs Offense das Play eben nicht macht. Das ist ja, das gehört ja auch dazu, dass dann irgendeiner, und das gab es ja dann gleich dreimal, dass dann irgendeiner den Ball fallen lässt oder Mahomes den vielleicht nicht ganz genau legt und dann befindet man sich plötzlich in der Situation, wo dann eben so ein Drive, der eben peu à peu stattfindet, dann schnell mal strandet.
Ja, und ich meine, wir reden jetzt dann über viele Situationen und aus meiner Sicht beginnt es eben mit diesem letzten Drive der ersten Halbzeit, wo die Chiefs halt den Bengals immer dem Gegner, also die Chiefs den Bengals halt immer noch ein Stück weit die Tür offen gehalten haben. Und es waren dann halt ein paar Einladungen zu viel. Und Cincinnati hat das genutzt. Natürlich war die Grundlage, dass die Defense in der zweiten Halbzeit, ich glaube nicht, strategisch irgendwie komplett alles anders macht, aber die eigene Verteidigung noch mal ein bisschen konsequenter gespielt hat. Das, wenn die dann mit 8 Mann gegen den Pass verteidigen, ist jetzt auch nichts Sensationelles, wenn der Gegner so passstark ist, wie das die Kansas City Chiefs sind. Aber sie haben es halt schlicht und einfach besser gemacht nach der Pause. Und wahrscheinlich reden wir davon, gegen welchen Adjustments, da müsste man dann auch tatsächlich den Trainer noch mal fragen, wo dann an den Details noch mal ein bisschen geschraubt wurde. Ja, aber das hat dann halt funktioniert. Und 3 Punkte für Kansas City stehen in der zweiten Halbzeit auf dem Board. Und die Offense der Bengals war ja auch nicht explosiv in der zweiten Halbzeit. Die haben 10 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht und 14 in der zweiten. Also es war gar kein so riesiger Unterschied, was die Produktivität angeht. Aber es sind halt ein paar Sachen passiert. Und ich glaube, was dann halt schon auch entscheidend war, ist, dass Burrow halt in diversen Situationen, der hat insgesamt 5 Läufe, 25 Yards gehabt, aber dass der halt aus diversen 3rd und 6 halt noch einen First Down gemacht hat und damit Rice am Leben gehalten hat, die am Ende zu Punkten geführt haben.
Ja, auf jeden Fall. Gerade die Plays, wo er sich mehr, das war ja mehrfach, wo Chris Jones eigentlich schon an ihm dranhängt und man denkt ja, wenn Chris Jones an jemandem dranhängt, dann ist der Quarterback auch eigentlich am Boden, aber da hat sich Burrow ja ein paar Mal doch relativ magisch draus befreien können. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja der Punkt, der dann jetzt auch ein bisschen größer gemacht wurde, dass Lou Anarumo, der DC, halt in der zweiten Halbzeit eben, das hat er übrigens aber in der ersten Halbzeit auch schon gemacht, in diesem letzten Drive. Von daher ist das nur die Hälfte der Geschichte, dass er eben gesagt hat, okay, ich mache jetzt nur noch 3-Man-Rush, also nicht mal mehr 4-Man, und lass 8 in Coverage droppen, meistens eben in Zone. Und, aber das ist natürlich ganz wichtig, dass man eben den Spy gegen Mahomes dabei hat. Und damit der eben nicht so laufen kann wie gegen die Bills oder in 1-2 Plays in der ersten Halbzeit. Und das hat halt super geklappt. Das ist natürlich dann auch immer eine Frage der Execution. Die waren hinten mega diszipliniert, auch wenn er da Sekunde um Sekunde um Sekunde sich Zeit verschafft hat. Und der Druck mit 3 Pass-Rushern ist ja auch nicht sofort bei ihm eingeschlagen. Das waren ja oft Plays, wo er 6-7 Sekunden da hinten rumgescrambled ist, immer wieder die Füße neu setzen konnte, aber einfach keinen gefunden hat. Und das ist natürlich.
Das muss man dann nochmal, unterstreichen, ist ja nicht damit getan, dass man 8 Leute zurückzieht, sondern die müssen ja trotzdem ihren Job auch noch richtig gut machen. Das kann auch ganz bitterböse daneben gehen, wenn da halt die individuelle Qualität der Verteidiger nicht stimmt, aber das haben die halt richtig stark gemacht und Anarumo ist ja sowieso einer, der in diesen Playoffs Antworten gefunden hat für Probleme, die ihm gestellt wurden, also eigentlich das umgesetzt, was Coaching eigentlich ist, Antworten auf Probleme finden.
Ja, und auch auf sehr unterschiedliche Problemlagen. Wenn man sich die Titans oder die Chiefs anguckt, das sind natürlich doch recht unterschiedliche Offenses. Und ich habe nochmal die Statistik, aber nur, weil bei wirklich über einem Drittel, 35% der Passplays haben sie halt 8 Verteidiger in Coverage gesetzt. Und genau wenn das passiert ist, hat Mahomes halt keine Antworten mehr gefunden und auch eben späte Sacks kassiert. Also nicht, weil der Druck sofort kam, obwohl Hendrickson und auch Sam Hubbard ein gutes Spiel gemacht haben. Aber er hat einfach nicht mehr die freien Lücken gefunden. Und das ist eben, dass das so diszipliniert, das reicht ja auch nicht nur, dass 2 oder 3 Spieler gut sind, sondern dass das als Einheit so funktioniert hat, ist ja schon auch eindrucksvoll, weil ich habe Mahomes selten so ratlos erlebt. Hat auch schon andere Spiele gemacht, wo er jetzt nicht, also gerade auch Anfang der Saison, wo er dann fehlerbehaftet war. Aber hier hatte ich wirklich den Eindruck, dann kommt es ja eben auch am Ende, glaube ich, zu diesen Fehlern, wo er wirklich dann auch aus dem Rhythmus geriet. Also wo die Pässe auch ungenau waren, wo er dann auch...
Am Ende wirkte es planlos. Ja? Also irgendwie überfordert und irgendwo zwischen überfordert vielleicht. Und hole ich die Brechstange jetzt raus oder nicht, ja.
Vielleicht ist verzweifelt eher das Wort, ja. Also das passiert, wenn du Probleme gestellt bekommst und du findest keine Lösung und kannst vielleicht noch nicht mal richtig analysieren, woran das jetzt eigentlich liegt, ja. Also das ist ja dann in der Situation auch nachvollziehbar und dass man dann diesen Druck verspürt, unter dem man dann auch Fehler macht. Ich glaube, das ist dieselbe Situation, die ja im Lauf der Saison zwischenzeitlich hatte, dass er halt, als die Defense so schlecht war, auch diesen Druck verspürt hat, jetzt muss ich aber was produzieren und dann versucht man es zu erzwingen. Aber ich würde noch ganz gerne über eine andere Sache reden und das hat jetzt eher was mit dem Duell Offensive Line Bengals, Defensive Line Chiefs zu tun, nachdem die Bengals ja letzte Woche 9 Sacks kassiert haben, war es diesmal gegen die Chiefs Defense, wo ja dann viele gesagt haben, ne, die können die nicht blocken, es war genau einer. Ja. Und das ist natürlich auch ein großer Schlüssel in diesem Spiel, dafür, dass die Bengals halt in der Lage waren, 24 Punkte in der regulären Spielzeit zu produzieren, was jetzt aus Sicht der Chiefs Defense kein katastrophal schlechtes Ergebnis ist. Du würdest eigentlich sagen, wenn du 24 Punkte abgibst als Kansas City Chiefs, mit der Offense, die du hast, müsstest du das Spiel gewinnen. Aber die Bengals haben halt den Ball gut genug bewegt. Was sie nicht geschafft haben mit ihrer Offensive Line, ist irgendwas fürs Laufspiel zu blocken, zumindest nicht konsequent und auch in der zweiten Halbzeit. War es ja dann schon auch des Öfteren mal frustrierend, dass sie beim ersten Versuch anscheinend immer grundsätzlich wieder aus Prinzip für ein oder zwei Yards in die Linie reingerannt sind und sich eine blutige Nase geholt haben. Ja, aber das Passblocking war halt deutlich besser. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, dass Joe Burrow mit seiner, also ist ja für viele immer noch ein bisschen überraschend, diese Mobilität, die er hat. Also sagen wir mal, mit seiner überraschend guten Mobilität natürlich auch ein paar Situationen für die Offensive Line gerettet hat, wo sie selbst eigentlich Probleme kreiert haben und es nicht so gut geblockt haben.
Würde ich zustimmen. Also wenn man Burrow bei LSU gesehen hat, konnte man einen Eindruck davon kriegen, dass der schon auch einfach eine gute Pocket-Präsenz hat, dass er eben auch mobil genug ist, um mal was selbst zu machen. Aber das geht bei ihm immer ein bisschen unter, weil er einfach natürlich diese starken Longballs hat. Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie das so gemacht haben mit diesen First Downs, dass sie immer wieder Mixen in die Mauer geschickt haben. Am Anfang hat es ja einmal...
Herr Romo war auch leicht angenervt irgendwann, hatte man ja das Gefühl.
Ich glaube wirklich, dass der 23-Jahre, das war am Anfang, was ja das Einzige auch im Passing hat es ja gerade am Anfang nicht so wahnsinnig geklappt mit größeren Yards oder Yardzahlen, dass der so ein bisschen, sie wollten, glaube ich, also das, was dahinter stand, war, glaube ich, schon auch die Uhr ein bisschen am Laufen halten. Das hatte man ja, den Eindruck hat man ja gegen die Chiefs oft, aber da blieben sie halt viel zu stark bei. Und dann konnte Burrow immer das ein oder andere Mal das retten, eben weil er sich auch befreien konnte. Und aber du hast vollkommen recht, die Line gerade, wenn man vorher überlegt, Chris Jones, wenn man mit Jeffrey Simmons solche Probleme hat, wird man die mit Chris Jones auch haben. Hatten sie ein, zwei Mal, auch nicht übermäßig oft, aber da hat sich dann eben Burrow doch öfter draus befreien können. Und sie haben eben auch Lösungen gefunden außerhalb des Laufspiels und außerhalb von Ja'Marr Chase, der ja einfach konsequent gedoubleteamt wurde. Der hat ein, zwei wichtige Plays gemacht, aber sie haben es ja sonst geschafft, eben gerade T. Higgins einzubinden mit diesen Inbreaker, mit den Inbreaking Routes, mit den Crossern. Und das Zweite natürlich, wenn man davon redet, dass die Chiefs Defense, die meiner Meinung nach kein so schlechtes Spiel gemacht hat, da bin ich ganz bei dir, 24 Punkte nur abgegeben hat. Von den 24 Punkten ist der eine Touchdown und das ist ja einfach eins der Big Plays, das man im Nachhinein viel zu schnell vergessen hat, fand ich zumindest auch in der Nachbereitung, ist eben diese Interception von B.J. Hill. Und dass er da den Ball abfängt, ja, für einen solchen Big Man auch, fand ich doch relativ athletisch, weil da haben sie das kurze Feld bekommen und da dann auch sofort den Touchdown gemacht auf Ja'Marr Chase mit dem ungeliebten Goal-Line-Fade, aber mit Chase kannst du das halt spielen. Das ist natürlich ein absoluter Knackpunkt im Spiel gewesen, dass du da eben dann innerhalb von wenigen Minuten von 10 zu 21 auf Ausgleich halt stellst, weil eben diese Interception dazwischen ist und die Bengals nicht mal eben den langen Weg gehen müssen. Und dazu kommt dann halt, wenn bei den Chiefs war ja wirklich einfach der Wurm drin in der zweiten Halbzeit, ne? Das nochmal hier, die Drives waren halt Punt, Punt, Interception, dann ein Punt bei 3 and Out, noch ein Punt bei 3 and Out. Ja, die Bengals waren auch alles andere als fehlerfrei. Burrow hat eine Interception geworfen, dann hat er diese Beiner-Interception auf Nick Bolton, wo er den niemals da noch irgendwie ins Feld werfen darf. Der muss halt an die Seitenlinie gehen. Ja, und dann hat man am Ende irgendwie das Gefühl, fand ich zumindest, dass diese, sagen wir mal, es ist ja keine neue Strategie, aber die Strategie beginnt immer früher, dass man halt mit der Uhr zu spielen beginnt, dass man die Uhr schon irgendwie Mitte und hier ja fast schon Anfang des vierten Viertels halt sehr, sehr stark benutzt, runterlaufen lässt, um dem anderen Team möglichst wenig Chancen zu geben. Die Bengals fand ich da auch ein bisschen konservativer, ein bisschen vorsichtig, gerade eben in der Red Zone bei Long Distance waren sie sehr hasenfüßig. Da haben sie irgendwie ihre eigenen O-Line, obwohl die keinen so schlechten Job gemacht hat, nicht so recht getraut, finde ich, dass sie da immer bei Third and Goal oder Third and Long dann irgendwelche Swing Passes oder Screens gecallt haben. Ja, hat ja am Ende geklappt und sie haben halt ihrem Rookie-Kicker McPherson halt ja wirklich sehr, 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 sehr doll vertraut, kann man ja nicht anders sagen. Ja. Auch zu Recht, aber
Aber also, weißt du, ich habe also vorsichtiges Playcalling. In manchen Situationen kann ich das absolut nachvollziehen. Und zwar immer dann, wenn der Gegner weiß, was du tust. Also wenn der Gegner weiß, dass du einen Pass wirfst und deine Schwäche ist die Offensive Line, dann ja, weiß ich schon, oder kann ich schon nachvollziehen, warum man in diesen Situationen dann eben auch vorsichtiger agiert, weil man ja dann eben auch weiß, boah, das sind die Situationen, da können wir genau die Fehler machen, die uns möglicherweise das Spiel kosten. Und das haben sie ja über weite Strecken vermeiden können.
Das ist richtig. Ich bin auch ganz bei dir. Ich finde das auch nicht schlecht, hier konservativ und vorsichtig zu sein. Aber gegen Mahomes, es hat sich am Ende ausgezahlt, aber gegen Mahomes sehe ich das immer ein bisschen, oder das heißt kritischer, aber es ist halt einfach ein Quarterback, der wie kaum ein anderer eben dafür steht, den Ball schnell übers Feld zu bewegen, schnell übers Feld bewegen zu können. Und da weiß ich, also da helfen vielleicht Field Goals weniger, als wenn du jetzt gegen die Titans spielst oder so, wo du dich auf so ein Slugfest eher einlassen kannst. Das hat ja am Ende geklappt. Und ich meine, die Chiefs, das muss man ja auch dazu sagen, haben das ja ähnlich gespielt dann am Ende. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden. Also dieser letzte Drive, der beginnt mit 6 Minuten etwa. 14 Plays, 49 Yards, wo sie das Field Goal zum Ausgleich machen, wo sie ein First and 10 an der 15 haben und dann ein First and Goal an der 5. Und das sehr, sehr vorsichtig spielen. Also, das ist man von den Chiefs in der Form nicht so gewohnt gewesen. Zumindest mein Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, als sie das First and Goal, also erst kam ja dieses, es waren ja mehrere Spielzüge, wo Mahomes ewig lang Zeit hatte. Erst hat er diese beiden Scrambles gehabt, bei First and 10 an der 15 und Second and 6 an der 11. Die jeweils 4 Yards gemacht haben, die aber eigentlich Passplays waren, wo er ewig lang hinter der Line da rumgelaufen ist und einigen Spielern mehrfach ausgewichen und dann irgendwann gedacht hat, na, ich nehme halt den Lauf, ist aber beide Male ins Ausgelaufen, um eben die möglichst größte Yardzahl rauszuholen. Und da hatte ich den Eindruck dann, als es dann das First and Goal an der 5 gab, dass da die Uhr eine zu große Rolle gespielt hat. Klar, man will den Bengals und Burrow nicht zu viel Zeit geben, aber hier ging es ja darum, die haben einen 3-Punkte-Rückstand gehabt. Mit einem Touchdown ist es eine 4-Punkte-Führung in der Regel. Und das heißt, die Bengals müssen dann auch wirklich den Touchdown machen und nicht nur ein Field. Da fand ich es ein bisschen, da hatte ich auch den Eindruck, dass Mahomes gerade bei dem Second and Goal den Sack lieber nimmt, als ein Incompletion zu werfen. Als irgendwas zu probieren. Ich weiß nicht, wie es euch oder ihr ging. Also ich fand es
ja, also ungewöhnlich, ich, sagen wir mal. Ja, das stimmt, aber wir haben ja gerade darüber geredet, dass was in dieser zweiten Halbzeit passiert ist und wenn das jetzt der letzte Drive der zweiten Halbzeit war, das heißt, dass all das, was sich an Problemen angehäuft hat in der zweiten Halbzeit, im Lauf der zweiten Halbzeit, das hat ja der Quarterback dann auch im Hinterkopf und da kann ich vielleicht schon auch nachvollziehen, warum man sich davon nicht so ganz frei machen kann und dann eben nicht so befreit spielt, wie man das gerne normalerweise tun würde.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte nur den Eindruck, dass er, also das war so ein bisschen, dass ihm da so ein bisschen der Mut gefehlt hat. Ich meine, man hätte ja auch verstehen können, wenn sie im Second and Goal nochmal den Lauf machen, wenn es ideal läuft, geht er zum Touchdown, da kommt er halt zumindest noch näher an die Goal-Line ran. Aber so, finde ich, musst du die Shots zumindest nehmen, gerade wenn du natürlich auch solche Skill-Player hast, anstatt da dann zwei, der zweite war ja dann wirklich auch so, dass er das Field Goal nicht automatisch gemacht hat. Gut. Es hat ja dann zumindest das Minimalziel gehabt, das Spiel in die Overtime zu bringen. Von daher, und sie haben ja auch den Cointoss gewonnen, aber irgendwie.
Und das Publikum hat schon gefeiert, als wären sie im Super Bowl. Und ich dachte, naja, hat ja mal geschaut, was sie letzte halbe Stunde gemacht haben in der Offense?
Da kommt vielleicht, Nikola raus.
Vielleicht haben zu viele das wörtlich genommen mit der Diskussion aus der Vorwoche, dass die Mannschaft, die den Cointoss gewinnt in der Overtime, dass die dann auch das Spiel gewinnt.
Es ist auch ein Skandal, Andreas, dass die Bengals dann Defense gespielt haben, ne? Also.
Ja, klar, das ist natürlich auch genau das Argument für die ganzen Diskussionen, die es vorher gab hier. So kann es halt auch laufen.
Und ich meine, es ist natürlich im Nachhinein mal einfach zu sagen, aber ich fand, selten hat sich von einem Top-Quarterback eine Interception so angekündigt. Also erst hatte diesen wirklich üblen Overthrow, der fast schon irgendwo auch den Flat-Verteidiger da erwischt. Dann den Pass, den er direkt, also in den Rücken seines Receivers auf Eli Apple spielt, der den Pick-Six vor sich hat. Der dritte, also die Interception, das hatte so ein bisschen was von Rodgers letztem Wurf. Bei 3. und 10 einfach mal irgendwie langer Hafer und mal gucken, ob es klappt. Das war so ein bisschen wirklich auch so ein Verzweiflungsball. Da passt das verzweifelt vielleicht wirklich auf.
Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal drüber reden, weil das ist ja jetzt etwas, wo man bei Mahomes dann mittlerweile auch ein bisschen sowas wie ein Muster erkennen kann, dass wenn es nicht richtig läuft, dass der sich halt auch so in Probleme reinspielt. Also, dass er keiner ist, der mal einen schlechten Drive abhakt und beim nächsten geht es wieder von vorne los, sondern man schon den Eindruck hat, dass wenn er Probleme hat, dass sich das potenziert und dass sich das dann auf seine Leistung auswirkt. Und Aaron Rodgers ist genau das richtige Beispiel dafür, weil wenn ich eine wirkliche Schwäche bei dem sehe, ist, dass er halt in Spielen, in denen es nicht läuft, seiner Mannschaft nicht hilft, sondern die Probleme eher vergrößert. Und Mahomes hat auch so ein bisschen die Tendenz dann in dieser Sorte von Spielen, man hat den Eindruck, es läuft nicht so richtig, dann kommt dieses Scheißegal, ich hau jetzt einen raus. Ja, und der landet dann halt oft beim Gegner. Jetzt könnte man sagen, Matthew Stafford hat auch diese Tendenz, ja, und der hat ja dann gestern ein Spiel gewonnen, aber trotzdem würde ich schon sagen, bei den dreien sehe ich so ein bisschen so ein Muster, dass wenn es nicht richtig läuft, dass die Schwierigkeiten haben, sich sozusagen am eigenen Shop aus dem Sumpf rauszuziehen.
Ich würde Stafford insofern zumindest minimal rausnehmen, weil ich bei dem das Gefühl habe, dass diese Würfe, sagen wir mal, zufälliger sind. Also die können auch am Anfang eines Spieles vorkommen, wo du dich am Kopf kratzt und denkst, was wolltest du da jetzt? Und bei Mahomes hatte man hier wirklich dieses Gefühl, dass er dann presst. Das hat man ja Anfang der Saison schon gehabt, als das nicht lief, als alle dann auf Too High Safeties und beweglich langsam übers Feld umgestellt haben. Er hat ein paar Wochen gebraucht, dann lief es ja auch sehr gut so. Das muss man ja auch dazu sagen. Vielleicht sind diese Adjustments im Spiel da schwieriger, weil er es aber auch gewohnt ist, immer Lösungen zu finden und auch Lösungen nicht nur im System, sondern auch außerhalb zu finden, durch seine Improvisation, die ja nach wie vor sensationell gut ist. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber hier hatte man wirklich den Eindruck, wie gesagt, im Nachhinein leicht zu sagen, aber ich hatte wirklich den Eindruck, oh, das sieht gerade gar nicht gut aus. Kann natürlich auch immer sein, dass ihm danach einer gelingt, ist ja nicht unmöglich. Aber das war dann wirklich der Rodgers Verzweiflungspass, jetzt muss ich es erzwingen, und der wird dann natürlich auch super verteidigt von Jesse Bates, muss man ja sagen, dass er da wirklich den durch die Hände von Hill spielt. Aber dennoch, ja, das war halt so ein bisschen vielleicht auch die Kirsche auf der Torte, im negativen Sinne natürlich in diesem Fall der zweiten Halbzeit von Patrick Mahomes.
Ja, und dann geht's das Feld runter und am Ende Evan McPherson zum Sieg, und es gibt Menschen, die anscheinend zu viel Evan McPherson in diesen Playoffs gesehen haben, zu viele Field Goals, aber am Ende führt es ja trotzdem zum Erfolg an.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt bei drei Spielen von den Bengals gesehen, dass die halt, auch wenn sie mit Burrow und Chase natürlich wirklich spektakuläre Spieler in der Offense haben, und ja nicht nur die beiden, aber die beiden natürlich zuvorderst, dass sie eben das Spiel eben auch oder kein Problem damit haben, ein Spiel eng zu halten. Sie haben eine opportunistische Defense und sie gewinnen halt Spiele eben auch mit einigen Field Goals mehr, was man heute ja nicht mehr so in der Form kennt. Das heißt, jetzt waren gleich in allen drei Spielen hat er jeweils 4 gemacht, ne? Oder?
Ja.
Und zum Teil, ich meine, da waren ja nun auch einige dabei, die jetzt nicht automatisch waren. Und man hat den Eindruck, der hat wirklich keinerlei Nerven. Also, da zeigt keinerlei Nerven. Das ist schon beeindruckend, ob das jetzt sein Leben lang so bleiben wird oder ob das gerade eine Phase ist, weiß man bei Kickern nie so genau. Aber die Phase ist natürlich jetzt auszunutzen, weil man hat nicht den Eindruck, wenn der aufs Feld kommt und auch das Spielchen, was sie da gemacht haben, war das 13 zu 1, nee, war das 13 zu 21? Nee, das war das erste Field Goal, ne? Das lange.
Lange war das 24 zu 21.
Stimmt, genau, ja. Das lange war das 24 zu 21. Das war ja eines dieser Plays, wo sie dann eben doch sehr vorsichtig bei Third Down waren, wo du denkst, du lässt in so einem Moment, lässt du doch deinen Rookie-Kicker nicht einen 50-Pluser versuchen?
Doch.
Doch. Doch. Ist halt so. Und ich meine, wenn er die
der hatte ein schlechtes Spiel, der hat einmal Nerven gezeigt dieses Jahr, das war gegen Green Bay am Ende, wo dieses absurde Verkicken losging auf beiden Seiten, ja.
Wobei man aber sagen muss, dass da war Crosby aber auch der unsichere Kantonist, weil bei McPherson waren das, glaube ich, damals zwei einer war sogar deutlich, glaube ich, über 50 und die waren beide hauchdünn daneben. Ja. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Gimmies wie bei Mason Crosby, die er da verkickt hat. Das ist schon insgesamt eine relativ eindrucksvolle Rookie-Saison für einen Kicker, kann man nicht anders sagen. Und der ist natürlich, allein wenn man sich diese drei Spiele halt anguckt und wie wichtig die Field Goals in diesen drei, es waren ja alles drei enge Spiele und kämpfte Spiele und auch ja überraschend defensiv geprägte Spiele, dass der in allen dreien einfach die Nerven hat und jeden Einzelnen versenkt, Hut ab.
Ja, definitiv. Was bleibt von den Chiefs, Andreas? Natürlich fühlt sich das jetzt wie eine Enttäuschung an. Nichtsdestotrotz, die Chiefs viermal am Stück im AFC Championship Game, zwei gewonnen, zwei verloren, ein Super Bowl gewonnen, ein Super Bowl verloren, ein Offside davon entfernt, dass es drei Super Bowls sind. Also man kann ja jetzt echt nicht sagen, dass das bei den Chiefs nicht läuft. Es war jetzt aber trotzdem eine schwierige Saison. Es wirkte behäbiger als die letzten Jahre.
Ich würde es aber positiv sehen, weil die letzten drei Jahre war ja irgendwie alles, wie der Bayer sagt, der gemahte Wiesen, ne? Also es hat alles funktioniert für die Chiefs und jetzt mal abgesehen von diesem Nackenschlag im letzten Super Bowl haben sie ja also wirklich auch eine beeindruckende Konstanz gehabt, dass sie jetzt in dieser Saison mit Problemen umgehen mussten, wo Leute sie dann zwischendurch schon komplett abgeschrieben hatten, die sie wahrscheinlich vorher als klaren Super Bowl-Favoriten Nummer 1 gesehen haben und dass sie sich aus den Problemen rausgearbeitet haben, Lösungen gefunden haben, mit einer anderen Spielweise oder mit einer angepassten Spielweise erfolgreich waren. Das würde ich jetzt grundsätzlich als erstmal positiv sehen, weil es halt zeigt, dass es mehrere Dimensionen gibt, sowohl was das Coaching angeht, als auch was die einzelnen Spieler angeht und was ein Patrick Mahomes angeht. Und ansonsten, glaube ich, gibt es keine neue Erkenntnis über die Kansas City Chiefs. Solange die Patrick Mahomes haben, werden sie immer eine Mannschaft sein, die eine Chance hat, um Super Bowl zu spielen. Natürlich, solange Mahomes nicht möglicherweise von irgendwelchen Verletzungen oder so körperlich so beeinträchtigt ist, dass er sein Leistungsvermögen nicht abrufen kann. Aber der Typ gibt er halt immer eine Chance und wir reden da von einem Super Bowl-Fenster, was für die Chiefs geöffnet ist und wir sind jetzt gerade mal am Ende des vierten Jahres von diesem geöffneten Super Bowl-Fenster und das kann noch 10 Jahre so weitergehen.
Jan, die Chiefs waren zwischendurch 3-4, ganz besonders nach diesem Spiel gegen die Titans sah es als ganz übel aus. Danach haben sie alles gewonnen, außer wenn sie auf die Bengals getroffen sind.
Ja, schön gesagt. Man hat ja irgendwie trotzdem nicht so richtig damit gerechnet und die Lines der Wettbüros haben das ja auch ein bisschen wiedergespiegelt, dass die Chiefs halt, dass das eben doch vielleicht irgendwie ein Flugwin war von den Bengals, war es nicht, das wissen wir spätestens jetzt. Ja, bin ganz bei Andreas, die Chiefs werden nirgendwo hingehen, die haben halt nach dieser schwierigen Phase und die, denke ich, sie halt auch wachsen lassen und sie auch natürlich variabilisiert hat, einfach dadurch, dass sie ein bisschen brauchten, um eben diese sehr vorsichtigen Defenses, die Big Plays verhindern sollten, die das quasi das Einzige, was sie erstmal machen, ist Big Plays zu verhindern und die Chiefs zur Execution zwingen. Das, was wir ja eben hatten. Sie müssen den Ball methodisch übers Feld bewegen, sie müssen jedes einzelne Play exekuten, sie müssen die Plays sauber beenden und nicht, wir nehmen drei tiefe Shots und einer passt schon. Das ist eben das, was sie dann gefährlich gemacht hat, dass sie das eben auch können. Und sie haben ja immer wieder gezeigt, wenn Teams halt, sagen wir mal die Raiders mit Bradley, wenn die halt quasi die Chiefs Oldschool verteidigen, dann klingelt es halt hinten. Von daher denke ich, ist natürlich jetzt enttäuschend, gerade nach dem Spiel gegen die Bills, was du kaum noch gewinnen kannst eigentlich, dass du jetzt dann als doch relativ hoher Favorit mit einer hohen Führung auch noch im Rücken zu Hause gegen die Bengals rausfliegst, das wird einen Moment wehtun, vielleicht auch noch einen längeren Moment. Aber die Chiefs gehen natürlich aus dieser Saison raus, auch mit dem Gefühl, gut, in einem Spiel kann immer viel passieren, aber wir haben Lösungen für verschiedenste Arten von Defenses, die gegen uns spielen. Jetzt muss man natürlich gucken, ob irgendwie Teams auf die Idee kommen, jetzt dauerhaft wirklich nur noch mit drei Pass-Rushern und 8 in Coverage gegen die zu spielen. Aber auch da werden sie mit Mahomes Lösungen finden. Vielleicht nicht im ersten Spiel, vielleicht nicht im zweiten, aber dann irgendwann doch. Von daher, die Chiefs sollten uns, so eben nichts Großartiges mit seiner Gesundheit passiert, sollten uns in den nächsten Jahren in den tiefen Playoffs erhalten bleiben.
In einer Division.
Ja, und ich glaube, Nicola, noch eins angefügt, solange das Dreigestirn offensiv mit Mahomes, Kelce, Hill mit dabei ist, solange werden die ein Problem bleiben, bis halt bei einem oder mehreren von denen das Leistungsvermögen nachlässt. Und jetzt ist die Realität, wahrscheinlich wird Mahomes eine erheblich längere Phase haben, in der er herausragende Leistungen bringen kann als die anderen beiden. Das heißt, es wird der Tag kommen, wo es für Kelsey nicht mehr reicht, wo es bei Hill nicht mehr reicht, wo sie vielleicht den Verein verlassen werden. Dann muss man sehen, welche Lösungen die Chiefs finden offensiv, welche herausragenden Spieler sie finden, aber die drei zusammen sind halt das Fundament von allem, was sie in der Offensive tun. Solange die drei zusammen sind und noch einigermaßen auf dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens sind, solange wird es gut funktionieren. Und danach wird man halt um Mahomes eine zweite Mannschaft aufbauen müssen. Tom Brady ist ja im weitesten Sinne das beste Beispiel dafür, wie sowas laufen kann. Der in New England im Prinzip quasi, die haben ja quasi drei oder vier Mannschaften um den herum aufgebaut mit Topspielern auf den Skill-Positionen. Und ja, das ist dann der nächste Schritt. Dann muss man mal gucken, wie das dann läuft und wie schnell das dann geht, dass sie wieder ganz vorne mit dabei sind. Aber wie gesagt, solange die drei da zusammen sind, und das sehe ich noch 2-3 Jahre so, würde ich mir da jetzt gar keine großen Gedanken machen.
In einer Division, ja. Andreas, die insgesamt interessant werden könnte, weil die Chargers hinter die Chargers, das haben wir dieses Jahr gesehen, das war ja ganz okay, was die da gebracht haben. Broncos, man sagt ja weiterhin einen Quarterback davon entfernt, da mitzuspielen, und die Raiders, die jetzt anscheinend zur nächsten Außenstelle der Patriots werden.
Ja, die und Houston wollen irgendwie alle New England West werden, wie auch immer. Klar, also das ist natürlich eine Division, da sage ich dir aber auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein neuer Headcoach bei den Raiders wäre, und selbst wenn ich da hinkomme und sage, Derek Carr ist eigentlich ein guter NFL-Quarterback, oder man kann auch sagen, er hat dieses Jahr gezeigt, er ist ein sehr guter NFL-Quarterback, auch wenn er vielleicht nicht ganz zum Elite-Level gehört, aber direkt da unten drunter, müsste man irgendwie einsortieren, aber hey, du hast jedes Jahr 4 Spiele gegen Justin Herbert und Patrick Mahomes, das ist ganz schön Mist.
Mindestens 4, genau, ja. Das ist definitiv ein Faktor. Gut, also das ist die AFC West. Wir schauen in die NFC. Die wussten also, es geht gegen die Bengals. Die Frage war, wird es die dritte Auflage eines Super Bowls Bengals 49ers oder wird es ein Super Bowl Bengals Rams? Das Ganze im Super Bowl Stadion in Inglewood, Kalifornien. Das, wenn wir großzügig sind, 50-50 nach Fans gefühlt war es 55 San Francisco, obwohl die Rams wirklich alles getan haben, dass die Niners-Fans nicht reinkommen, aber hat nur so mittel geklappt. Ja, und auch hier haben wir ein spannendes Spiel erwartet, das erstmal massiv defensiv losging, Andreas, keine Punkte im ersten Quarter. Und ja, auch im zweiten Quarter hat es dann gedauert, bis wir ein bisschen mehr Action auch in den Endzonen gesehen haben. Bis dato die Rams mit kurz vor der Endzone mit einer Interception und dem ein oder anderen Fehler, der die gute Bilanz, die sie statistisch hingestellt haben, irgendwie sich so gar nicht in den Punkten widerspiegelte.
Ja, also das war das große Problem von den Rams. Sie haben den Ball gut bewegt. Dass San Francisco da mit 0 Gegenpunkten aus dem ersten Quarter und mit 7 insgesamt aus der ersten Halbzeit rausgekommen ist, war ja ein mittleres Wunder und hat tatsächlich mit dem, was man auf dem Platz gesehen hat, relativ wenig zu tun gehabt. Aber ich glaube, was in dem Spiel aus Sicht der Rams passiert ist, ist nur, dass es nochmal gesagt ist, die haben die 6 Spiele vorher gegen San Francisco allesamt verloren, zuletzt am letzten Spieltag der regulären Saison, wo sie sogar einen 17 Punkte Vorsprung zu Hause verspielt haben, um das Spiel dann am Ende noch zu verlieren. Für die Rams war es unabdingbar, dass 2 Dinge passieren, damit das nicht zum 7. Mal eine Niederlage gibt. Das erste ist, sie mussten das 49ers Laufspiel stoppen. Und das hat herausragend gut geklappt. Unterm Strich waren es am Ende 50 Yards mit 20 Läufen für die 49ers und der längste Lauf für San Francisco in dem Spiel war 9 Yards. Also das hatten sie wirklich komplett im Griff. Das war der erste Schritt, weil San Francisco halt in vielen Spielen in den letzten Jahren mit ihrem Laufspiel, vor allen Dingen mit ihrem Outside-Zone-Spiel, das Spiel so dominiert hatten, dass sie halt einen 15- bis 20-Yard-Drive nacheinander hingelegt haben und die Rams mit ihrer explosiven Offense gar nicht aufs Feld kamen. Das hat Los Angeles tatsächlich sehr effektiv geschafft und damit war San Francisco darauf zurückgeworfen, dass ihr Fundament der Offense nicht funktioniert hat und sie mussten halt so spielen, wie sie es eigentlich nicht wollen, nämlich vermehrt auf den Pass setzen. Also sie haben 30 Pässe in dem Spiel geworfen, sind nur 20 Mal gelaufen. Ideal wäre aus Sicht von Kyle Shanahan mindestens andersrum. Es war also so, dass die Rams es tatsächlich geschafft haben, dass San Francisco auf Plan B zurückgreifen muss. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass das Passspiel von San Francisco um Garoppolo lange so gut funktioniert hat, dass sie ja tatsächlich damit geführt haben. Aber die andere Sache, um darauf zurückzukommen, was mussten die Rams eigentlich in diesem Spiel schaffen? Die andere Sache war halt, sie mussten mit ihrem Passspiel dafür sorgen, dass sie der sehr starken Defensive Line der 49ers nicht die Gelegenheit geben, das Spiel zu ruinieren. Wie es in der Vergangenheit halt auch oft passiert ist gegen Los Angeles. Und das hat tatsächlich, glaube ich, aus zwei Gründen gut funktioniert. Der eine ist, klar, die Offensive Line der Rams hat einen guten Job gemacht, aber es war dann halt auch so, dass Stafford den Ball relativ selten lange gehalten hat. Der Ball kam schnell raus und dann haben sie halt mit ihren Top-Leuten Cooper Kupp und Odell Beckham, die teilweise man hat den Eindruck gehabt, das war die Offense zusammen mit Stafford, aber die beiden haben den 49ers richtig große Probleme bereitet und die haben die 49ers-Defense, die halt hauptsächlich auch zonenbasiert agiert, die haben sie richtig auseinandergespielt. Und dadurch haben die den Ball wirklich sehr gut bewegt. Der Plan von San Francisco ist halt insofern aufgegangen, als die haben den Ball gut bewegt, aber halt nicht in ganz großen Schritten. Und dann sind die Fehler, über die wir vorhin schon beim anderen Spiel geredet haben, dann halt tatsächlich passiert, wie zum Beispiel die Interception in der 49ers Endzone von Stafford, nachdem sie diesen richtig guten ersten Drive hingelegt haben. Aber trotzdem insgesamt waren die zwei Dinge, nämlich dass ihre Offensive Line nicht wirklich unter Probleme gekommen ist, unter anderem deshalb, weil sie eben sich auch darauf beschränkt haben oder in vielen Situationen darauf beschränkt haben, nicht die ganz tiefen Pässe anzusetzen und dass sie eben das 49ers Laufspiel gestoppt haben. Das waren die zwei Dinge, die für die Rams funktionieren mussten und das haben sie geschafft.
Ja, die Fehler am Anfang, ich meine, Jan, man muss dazu sagen, Matthew Stafford, also der wurde zwar statistisch nur zweimal gesackt, aber der wurde ordentlich in die Mangel genommen.
Ja, und ich muss, also wir kommen ja nachher noch auf weniger gute Momente von ihm, aber ich fand das am Anfang schon relativ eindrucksvoll, denn die 49ers haben ja das gemacht, was sie die ganze Zeit machen, sie versuchen mit Foreman Rush durchzukommen, sie blitzen relativ wenig, das tut die Mikko Ryans so selten wie kaum ein anderer DC. Aber sie haben damit gut Pressure auf Stafford bekommen. Von daher hat die Idee, denke ich, schon geklappt. Nur der hat halt über weite Strecken einfach ein wirklich richtig, richtig gutes Spiel gezeigt. Und eben, was Andreas gerade sagte, er ist dem Ball schnell losgeworden. Und wenn du, wir hatten das ja schon, die 49ers haben jetzt ein paar Probleme in der Secondary, insbesondere auf den Cornerback-Positionen. Jetzt war Ambry Thomas wieder fit. Aber es ist einfach so, wenn du gegen, sie haben das gegen Devante Adams gut verteidigen können, aber hier hast du eben zwei wirklich exzellente Route Runner mit Kupp und Beckham, die eben auch schnell für Separation sorgen können, die ja nicht nur Big Play Guys sind. Gerade Kupp hat man immer wieder umherbewegt, das tun sie ja sowieso, günstige Matchups gesucht, ein paar Mal eben dieses Ding in 3-by-1-Formation, also drei Receiver auf einer Seite als innerster Receiver oder auch in diesen Bunch-Formationen als innerste oder manchmal eben auch diese Situation, das war der eine längere Pass, wo dann Beckham und Kupp halt, sagen wir, ein bisschen zeitverzögert eine ähnliche Route laufen, beziehungsweise der Route Stem, der Anfang der Route ähnlich ist, und dann muss sich halt eben der erste DB da entscheiden, gerade in so, und wohin gehe ich jetzt, welche Route matche ich? Dann haben sie ihn ab und zu im Slot eben gehabt, also Kupp gegen Kayvon Williams, das hat gut geklappt, gegen Dante Johnson, als Williams da kurz raus musste, oder eben gegen einen der Safeties. Das war einfach die Basis dafür, dass die Rams eben den Ball gut bewegen konnten. Trotz der kleinen Hiccups dann am Ende, dass sie eben das eine Mal diese Goal-Line-Interception haben, dass sie beim nächsten Drive, ist glaube ich dann direkt danach gewesen, dass sie da das Field-Goal versägen.
Nach dem Drop von Skowronek in der Endzone.
Genau, das war natürlich erst hat glaube ich Kupp sogar vorher auch einen Ball noch fallen lassen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, dass das derselbe Drive war. Erst Kupp mit einem seiner ungewöhnlichen und seltenen Drops und dann eben Skowronek, der dann eben den Wide Open Touchdown droppt. Ja, und auf der anderen Seite eben genau das, also die Packers haben es ja auf ganz andere Weise vorgemacht. In zwei Spielen haben jetzt die 49ers ihre Basis, dieses Laufspiel, nicht so recht in Gang bekommen. Und die Rams haben das halt ja so gemacht, gegen dieses Wide Zone Outside Zone System von Shanahan, wie das sie ja auch in einer Abart spielen, wie das die Patriots gegen sie selbst im Super Bowl vor ein paar Jahren gemacht haben mit diesen Tilt Fronts, also dass du wirklich 6 Leute an die Line stellst, also auseinandergezogen, damit die Offense eben an den Flanken keine leichte Überzahl schaffen kann durch Motion. Und das hat halt super geklappt gegen Mitchell, gegen Samuel. Sie haben ja versucht, auch dann öfter eben auf diese Toss-Plays, die dann eben quasi auch die Backdoor öffnen sollen, also wo er dann den Cutback machen kann, gerade Samuel. Aber das haben sie eigentlich alles gut verteidigt und dadurch eben den Ball in die Hände von Garoppolo gelegt. Und der hat halt ein bisschen gebraucht, bis er im Spiel war. Der hat eine Zeit lang dann ganz gut gespielt, aber am Anfang ja hat Shanahan ja durchaus geschafft, Receiver frei zu schieben, die er dann nicht getroffen hat. Dieses Seamrod auf Kittle, wo der wirklich wide open war. Offener wirst du halt in der NFL nicht mehr, den er halt dann überwirft oder so. Aber, ne, wie wir es eben in dem anderen Spiel auch schon hatten, du dominierst eine Halbzeit gefühlt, weil du den Ball gut bewegen kannst, weil du ihn konstant bewegen kannst, nur wenn du dann eben am Ende die Punkte nicht machst. Sie haben die Punkte gemacht bei diesem wirklich extrem langen 97-Yard-Drive, was waren es, 18 Plays oder so, wo es dann immer wieder der Third and Long war, Cooper Kupp mit dieser Corner Route, wo der Cornerback sich so ein bisschen von der Flat Route vom Back da vorne ablenken lässt, war, denke ich, auch trotzdem ein bisschen Coverage Bust, aber das war das einzige Mal, dass die dann eben zu Punkten kamen, weil sonst haben sie den Ball bewegt, aber nicht gepunktet und dann geht's manchmal schnell und das geht auch bei einer Offense, die jetzt nicht unbedingt eine extreme Big Play Offense ist, wie die 49ers. Wenn du dann erwachst, da gab es den langen Catch von Ayuk an der Seitenlinie und dann eben Deebo Samuel als Weapon X, Spitzname ist eigentlich belegt, aber ich finde, da passt er auch nochmal ganz gut, mit dem Catch and Run und schon ist das Spiel ausgeglichen und dann machen sie nach dem vergebenen Touchdown und Field Goal, ja beides letztlich, der Rams eben einen kurzen methodischen Drive am Ende der Halbzeit und führen und keiner weiß so recht, warum. Also das Spiel lief ja für die 49ers, auch wenn die Rams vielleicht schematisch und auch insgesamt überlegen waren, lief das ja schon so, wie die 49ers es sich erwünscht haben dann vom Ergebnis. Klar, die wären den Ball gern ein bisschen besser gelaufen. Klar, die hätten vielleicht einen oder anderen Drive gern vorher abgewürgt, aber sie haben geführt zur Halbzeit und geführt, obwohl sich viele eben gefragt haben, warum. Und das hat sich ja in der zweiten Halbzeit erstmal so fortgesetzt.
Denn die Rams konnten nicht punkten und dann kam die erste von zwei interessanten, nennen wir sie mal interessante Challenges, Andreas.
Ich glaube, mit den beiden Challenges von Sean McVay sind wir sehr schnell fertig, hat keinen Sinn ergeben und warum er das getan hat. Also sagen wir mal so, ja, weil Janne jetzt gerade über diesen ersten Pass von Garoppolo geredet hat, der wo Kittel frei war, der möglicherweise sogar, wenn alles gut gelaufen wäre, zum Touchdown geführt hat und hat den überworfen. Naja, Anfang vom Spiel noch ein bisschen übermotiviert zu Beginn der Partie und bei Sean McVay habe ich den Eindruck gehabt, weil die amerikanischen Kollegen haben, glaube ich, im Spiel gesagt, dass der in der gesamten Saison nur eine Situation gechallenged hat und in dem Spiel zwei hintereinander. Ja, da habe ich dann auch den Eindruck, dass der vielleicht mit der Situation in dem Moment ein wenig überfordert war und ja, er hat uns einfach nur Lebenszeit geraubt und seinem Team halt zwei Auszeiten, die man ja in jedem Fall gut gebrauchen kann.
Genau, weil die Rams waren dann relativ schnell blank in Sachen Auszeiten. Und aber erstmal also das erste war beim Quarterback Sneak, wo er irgendwie gehofft hat, dass er den Ball doch, dass das irgendwie doch zum First Down gewertet wird. Ja. Und das zweite dann. Es
waren eindeutig Situationen, in denen er gehofft hat. Du hast es richtig gesagt. Er hat gehofft, aber wie wir wissen, hat Hoffnung nicht immer was mit der Realität zu tun. Und dann hätte er vielleicht doch jemand gebraucht, der ihm gesagt hätte, Sean, lass die mal stecken. Bringt nichts.
Und in solchen Situationen, gut, wir hatten jetzt im anderen Spiel den Fullback da, Burton, der den relativ klaren First Down gemacht hat bei Third and Short für die Chiefs. Aber ansonsten hat man doch in solchen Situationen ganz selten, ne, das könnte vielleicht sein, aber im Normalfall wird das ja nicht zurückgenommen. Also das war, und ich weiß nicht, also Stafford übrigens, ich meine, der ist ja jetzt kein übermäßig kleiner Quarterback oder so, aber seine Sneaks, also es gibt wenig Quarterbacks, die da so unerfolgreich sind, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber es kommt mir so vor, als ob er das nicht sehr gerne tut. Aber
In dem Fall konnte, also der Center geht auf die Knie und die 49ers haben halt alles zugeballert. Also ich weiß nicht, wo der da hingehabt hätte sollen. Die einzige Möglichkeit, die er gehabt hätte, wäre den Ball noch halbwegs nach vorne zu halten, aber das ist natürlich das Risiko groß. Aber da, wo er ihn hatte, wirklich so quasi auf dem Bauchnabel, da hast du ja keine Chance, dass das overturned wird.
Nein, auf gar keinen Fall. Das war natürlich hätte der erste Knackpunkt sein können, weil danach folgt ja einfach, ja, denke ich schon, der beste Drive der 49ers und vor allem der beste Drive von Jimmy G, wo er den Ball ja dann wirklich auch übers Feld bewegt und dann eben mit Kittle den Touchdown macht. Und das war natürlich ein Moment, in dem viele dachten, jetzt noch nicht, also Entscheidung natürlich noch lange nicht, ist ja am Ende des dritten Viertels gewesen, aber das war natürlich in einem defensiv geprägten Spiel schon ein Moment, wo man dachte, jetzt sind die Rams auf jeden Fall unter Druck, jetzt sind sie auf jeden Fall stärker gefordert und ja, die San Francisco 49ers haben ja nicht immer die besten Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht mit 10 Punkte Führung im vierten Viertel, wenn ich da an einen bestimmten Super Bowl denke. Und so kann kam es.
Nicht mehr erinnern.
Nee, glaub ich. Der auch immer, wo ich denke, dass das immer noch unterschätzt wird, wie eng das eigentlich war, weil das Endergebnis ja darüber ein bisschen wegtäuscht, wie auf Messerschneide dieser Super Bowl stand, gerade bei diesem Third and Very Long von Mahomes bei 10-20 war das. Ja, gut, aber hier haben die Rams dann eben auch da Lösungen gefunden. Sie haben eben den Touchdown dann gemacht. Ja, auch mal kurz hervorzuheben, weil wir noch nicht über ihn gesprochen haben, dass sie eben mit dem Backup-Titan Kendall Blanton, der jetzt nie eine große Rolle gespielt hat, als Higbee da ausgefallen ist, dass sie den so stark eingebunden haben. Weil die 49ers sich natürlich haben die versucht, ihren Cornerbacks außen zu helfen gegen Beckham und gegen Cup oder eben auch innen. Aber das hat man natürlich eben Blanton, der jetzt keine große Nummer war. Das
übrigens 4 Catches in der regulären Saison.
Ja, und lustigerweise auch bei Missouri, also ich kenne ihn aus dem College, aber der hat auch da keine große Rolle gespielt. Also ist jetzt nicht irgendwie jemand, den man dann unbedingt in der NFL erwartet hat. Ist auch da eher jemand gewesen, der viel geblockt hat und den ein oder anderen Pass natürlich gefangen hat, aber jetzt nicht übermäßig viele. Und der wurde dann hier eben auch oft genutzt. Und das hat natürlich die Sache ein bisschen erschwert. Klar.
Ja, und dann waren wir halt in der Phase der Partie, wo man dann mal wieder demonstrieren kann, wie Narrative, die entstehen, nachdem man weiß, wie so ein Spiel ausgegangen ist, ja. Wie die halt komplett mal wieder dominieren, wie so ein Spiel im Nachhinein wahrgenommen wird, weil wir reden natürlich über diese eine Situation, wo Stafford, ich glaube 10 Minuten vor Ende des Spiels, diese Interception wirft, die Jaworski Tart fallen lässt. Also ganz klarer Drop, eigentlich fast sowas, also ein sehr schlechter Pass von Stafford, ein Ball, der fast runterkommt wie ein Punt. Tart, der eigentlich in einer guten Position ist und sich irgendwie für einen Moment ablenken lässt oder so und der Ball rutscht ihm durch und ist incomplete. Und was passiert dann anschließend? Die Rams haben mit dem nächsten Play einen 30-Yard-Pass und dann gibt es noch einen Personal Foul obendrauf.
Ein sehr dämliches, wohlgemerkt, das muss man.
Ja, ein sehr dämliches Personal Foul obendrauf, das war dann der andere Safety, das war
Jimmy Ward.
Das war aber schon im Touchdown Drive davor, dass sie direkt mit dem Taunting von Shea einsteigen. Also generell die dämlichen Strafen der 49ers und diese Schädeln vor allen Dingen, das war unwürdig.
Ja, aber wir reden hier jetzt von zwei Plays, die direkt hintereinander sind und die einen Unterschied machen zwischen die 49ers kriegen den Ball nach dieser potenziellen Interception 20 Yards vom nächsten Field Goal entfernt, in der Situation, wo sie ja noch 10 Punkte vorne lagen.
Nee, das war, glaube ich, bei 3. Das war 17-14.
Ja, das war 17-14.
Okay, da waren es nur noch 3. Aber sie hätten auf jeden Fall die Führung wieder ausbauen können und wären dann nicht arg weit davon entfernt gewesen. Ja, und so machen die Rams dann halt den Touchdown und am Ende des Spiels entsteht daraus eine Situation, weil die 49ers ja, wie wir wissen, nicht erfolgreich laufen konnten, wo sie dann mit einem Rückstand am Ende den Ball bekommen und selber werfen müssen. Und da passiert genau das, was aus Sicht von San Francisco nicht passieren darf. Und ich meine damit jetzt nicht, dass Jimmy Garoppolo das Spiel gewinnen muss, sondern dass die Offensive Line der 49ers, die Defensive Line der Rams mit Von Miller und mit den all den anderen Topstars, die da mit dabei sind, blocken sollen. Und der Erfolg der 49ers in der Vergangenheit, in den letzten 6 Spielen, dieser Siegesserie, ging immer darauf zurück, dass sie es vermieden haben, in so eine Situation zu kommen, wo der Pass Rush der Rams einfach Volldampf loslegen kann, sondern sie haben sich halt immer in Situationen gebracht, wo sie das Spiel mit dem Laufspiel kontrolliert hatten und Aaron Donald halt eben nicht machen konnte, was er wollte. Und dann hat San Francisco noch zweimal den Ball gehabt in der Situation, so Garoppolo, mach jetzt mal, aber wir können leider nicht für dich blocken, wo dann halt die rechte Seite der Offensive Line, die der große Schwachpunkt ist, muss man ja auch sagen, mit Tom Compton spielt er ein Backup und mit Daniel Brunskill auf rechten Guard, einer, der tatsächlich nicht Top-Niveau in der NFL ist, und das haben die Rams dann halt gnadenlos ausgenutzt, und dann bricht dann halt die Pocket zusammen, und was dann passiert, also gefühlt war so zweimal hintereinander unvollständiger Pass beziehungsweise Drop beim ersten Versuch, dann weggeschlagener Pass beim zweiten Versuch, und beim dritten Versuch bricht alles zusammen und Garoppolo, der nicht der mobilste ist, muss versuchen, noch was zu retten, und das klappt dann halt nicht. Aber wir reden jetzt dann halt von dem Narrativ, um das geht, und das Narrativ ist ja jetzt nach dem Spiel, die Rams haben die richtige Entscheidung getroffen, sie haben Stafford geholt und Stafford hat sie ins gelobte Land geführt und er hat allen bewiesen, dass er eben doch ein Top-Quarterback ist. Und jetzt stellt euch nur mal vor, was passiert wäre, wenn Tart diesen Ball gefangen hätte. Die 49ers hätten aus dem Drive einen Touchdown gemacht, die Rams wären nicht mehr rangekommen. Umgekehrt ist das Narrativ jetzt, naja, Garoppolo, 4. Quarter, und das kann er ja nicht. Der ist ja nicht in der Lage, ein Team in so einer Situation zum Sieg zu führen, auch wenn er das in so Two-Minute-Situationen in dieser Saison wirklich sehr, sehr, sehr oft geschafft hat.
Inklusive Woche 18.
Mehrfach in dem Spiel gegen die Rams, ja. Vor 3 Wochen. Ja. Aber,
und auch gegen die Packers vor nicht allzu langer Zeit, ja, zum Game-Winning-Field,
genau.
Goal, ne?
Also. Genau. Also, aber da dominiert dann halt das Narrativ, und das Narrativ ist halt, Stafford hat allen gezeigt, er ist ein Topmann, und Garoppolo hat allen gezeigt, dass er es nicht kann, und das ist jetzt die Realität, in der wir leben, in der Football-Wahrnehmung, wo man dann auch sagen muss, okay, da ist jetzt ein Play zwischendrin, das hätte dieses Narrativ komplett auf den Kopf gestellt, aber es ist halt nicht passiert.
Vor diesem Play, halt, Jan, übrigens, ja,
genau,
ist dieses 4. und 2, wo vorher Sean McVay seine letzte Challenge und damit sein letztes Timeout einfach in Müll entsorgt, muss man einfach mal so sagen, weil ich weiß nicht, wo der da einen Fumble gesehen haben will, aber gut. Und dann ist es 4. und 2 und zumindest die Option ist da, dafür zu gehen, die Niners schicken die Offense raus, die nur die Rams ins Upside locken soll, und dann mit Delay of Game soll man punten. Danach kommen halt diese zwei Plays mit dem Drop und mit dem langen Pass und dem Schädeln von Ward, und dann ist quasi der Punt wieder weg. Diese 4. und 2, müssen wir darüber reden?
Müssen wir. Ich würde kurz über einen Moment reden. Also das ist, glaube ich, ein interessanter Drive, weil der ja schon in der Rams-Hälfte war. Sie haben Second and One, was natürlich eigentlich eine ideale Situation ist. Dann läuft Elijah Mitchell für ein Yard Raumverlust. Sie haben Third and Two, und da machen sie halt eigentlich ein Play, wo ich denke, das ist eine gute Idee, weil sie das vorbereitet haben, wo sie wieder Trent Williams in Motion schicken, wo alle denken, naja, es geht wieder über die Flanke. Und dann lassen sie einfach Juszczyk einen Fullback-Dive machen quasi. Oder ein Trap, ich weiß, muss ich nochmal gucken. Aber das war nach der Motion, das war eigentlich, fand ich, eine sehr, sehr gute und smarte Idee. Das sieht im Nachhinein furchtbar doof aus, weil er eben kein Yard vorankommt, ist auch gut verteidigt. Ja, und dann haben wir diese Situation.
Übrigens, bei diesem Play ging es Leonard Floyd wie Rashard Gary, das die Woche davor, der hat sein Leben kurz an sich vorbeigehen sehen.
Der
ist, weil Trent Williams eingeschlagen ist.
Der ist kurz weg gewesen. Ich kann nachvollziehen, warum man hier, dass man hier sagt, man müsste es eigentlich ausspielen, weil sie natürlich auch relativ nah an Field Goal Reichweite sind. Ist natürlich aber auch so, wenn du zwar vorher zwei Short-Yardage-Situationen nicht verwertest, machst du dann genau in dem Moment die dritte. Ist vielleicht was anderes, wenn du halt einen Third and Ten hast und also jetzt rein psychologisch betrachtet und dann eben 9-Yard-Gain oder ein 8-Yard-Gain hast, dann hast du 4. und 2 und denkst, ach komm, wir haben gerade ein positives Play gehabt, lass uns noch eins machen. Sollte man drüber reden, aber letztlich, also so gut ich diese Diskussionen und so nötig ich sie finde, dass Teams durchaus mal aggressiver sein sollten bei Fourth Down, habe ich aktuell den Eindruck, dass es ein bisschen übersteuert ist. Also als ob Coaching nur daraus besteht, dass man irgendwie Fourth Downs ausspielt oder nicht und sich daran auch nur die Qualität von Coaches bemisst, das halte ich für eine wirklich grandiose Vereinfachung. Das ist natürlich für Fans ein Moment, an dem man sich festhalten kann. Man sieht das und kann gleich sagen, ha, ich wusste es besser, man hätte dies oder jenes machen können. Das ist natürlich nur ein minimaler Anteil von Coaching. Das sollte man vielleicht hier nochmal deutlich machen, weil das, glaube ich, vielen gerade nicht mehr bewusst ist, die eben nur noch auf solche Situationen achten.
Du meinst, die vierte Versuche, die haben mittlerweile das Clock Management als Hauptkritikpunkt am Coaching in der NFL abgelöst?
Also diese Saison fällt es mir zumindest extrem auf. Es gibt ja auch Kritik daran, das will ich gar nicht bestreiten, aber das ist jetzt gefühlt immer der einzige Punkt, an dem sich Coaching-Qualität bemisst. Und da, um ein NFL-Headcoach zu sein, da gehört doch einiges mehr dazu, als sich nur für den richtigen Fourth-Down-Call zu entscheiden. Wobei man ja auch sagen muss, meistens ist das Narrativ ja so, man sollte es machen und wenn man es macht und es scheitert, war es der falsche Play-Call. Dann hat man natürlich aber auch, sagen wir mal, eine sehr einfache Situation für sich geschaffen, in der man eigentlich immer richtig liegt. Ich wäre tendenziell, hätte ich es wohl auch versucht. Es ist natürlich aber immer schwierig, weil du natürlich die Rams in einem sehr defensiv geprägten Spiel, in einem Spiel, in dem nicht viele Punkte gefallen ist, quasi an der Mittellinie ranlässt, wenn es nicht klappt. Gut, klar, im Nachhinein, sie waren dann schnell da, einfach dadurch, dass eben dieses Play auf Beckham kam plus die Strafe. Nur wenn Tart diesen Ball abfängt, und das war wirklich so eine von diesen seltenen Situationen, wo man so viel Zeit hat zu überlegen, dass man fast nie in der NFL hat, dass das vielleicht zu viel Zeit war, dass er den Ball da wirklich, den muss er ja wirklich nur irgendwie kontrollieren. Dass da gab es ja keinerlei, sagen wir mal, keinen Moment von irgendwie Body Control, der damit reinspielt, was ja oft sonst der Fall ist.
Er hat zwei Chancen, ihn zu fangen. Einmal geht er ihm an der Schulter runter und einmal dann quasi am Brustkorb.
Das zweite Mal, also wo er dann nachgreift, da ist es vorbei schon. Also der eigentliche ist der erste Touch quasi. Das ist der Moment, wo er ihn fangen muss. Aber sei es drum, ist natürlich eine Situation, an der sich jetzt ein bisschen entzündet. Auf der anderen Seite ist es ja genauso bei, als es dann 17-17 steht, es ist nicht ganz so eindeutig, hat ja Ramsey auch die Chance bei diesem sehr schlechten Wurf von Garoppolo, wo er auf den sozusagen vor die Route breakt, dass er eigentlich den Pick-Six machen muss. Ja, da prallt der Ball ihm dann am Shoulderpad ab. Solche Situationen, das von Tart sieht halt fürchterlich bitter aus und wird ihn wahrscheinlich noch ein bisschen verfolgen. Das tut mir persönlich auch leid, weil letztlich ist es natürlich auch falsch, dass sich sowas immer in einer Szene entzündet. Aber es war nun mal natürlich ein Schlüsselspielzug, da müssen wir nicht drüber reden, der dann eben das Spiel weitergeprägt hat, weil man hatte so, oder ich hatte so ein bisschen die Eindruck, dass die 49ers da im vierten Viertel so einen langsamen Tod sterben. Die Rams konnten den Ball besser bewegen, die 49ers hatten die Führung, das hätte ja auch gut ausgehen können, sie hätten irgendwie irgendeinen Stop machen müssen und der ist ihnen da nicht mehr gelungen und in der Offense ging dann ja einfach kaum noch was und das ist das, was Andreas angesprochen hat. Ich fand die O-Line in den ersten drei Vierteln im Passblock relativ gut, was natürlich aber auch daran liegt, dass die 49ers durch ihre sehr ähnlichen Formationen, aus denen sie eben Läufe und Play-Action-Pässe machen, dass das eben nicht so leicht zu erkennen ist, auch für einen Aaron Donald oder für einen Von Miller oder Leonard Floyd nicht. Und am Ende, als sie dann in diesen Wir-müssen-passen-Modus gekommen sind, da sind die dann ja auch alle durchgekommen. Und das war ja dann vielleicht auch so ein bisschen paradigmatisch bei der Interception, dem entscheidenden, letztlich dann entscheidenden Play, dieser Interception von Trevin Howard, dass da ja wirklich alle drei bei ihm eingeschlagen sind. Da ist ja wirklich die Pocket von allen drei Seiten, von vorne und von den beiden Seiten kollabiert, weil eben Donald, Floyd und Miller da sich bei ihm getroffen haben. Das war dann natürlich insgesamt ein bisschen unglücklich gelaufen für die 49ers. Die werden sich über einige dieser Szenen ärgern müssen. Insbesondere natürlich, da wird man nicht drum herumkommen, wird es immer die Diskussion geben, was ist, wenn Tart den Ball fängt. Man ist 17-14 vorn, man hat den Ball irgendwo, ungefähr um die Mittellinie rum, ja. Also in einer sehr guten Position und kann das Spiel dann vielleicht womöglich nach Hause laufen, wobei das mit dem Laufen natürlich auch nicht so geklappt hat, aber ihr wisst, was ich meine.
Zumindest hätte man da eine Rams-Mannschaft ohne Timeouts gehabt. Das heißt also wirklich, was man gemacht hätte, die Rams wären erstmal nur Passagier gewesen.
Ja, das stimmt. Ich finde jetzt auch bei all dem, worüber wir jetzt diskutiert haben, finde ich, muss man dann unterm Strich trotzdem nochmal festhalten. Also zum einen, das habe ich ja am Anfang gesagt, die Rams haben die zwei Grundvoraussetzungen geschaffen, um eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und die 49ers haben halt ihren Plan nicht umsetzen können. Und zwar noch weniger als in den anderen beiden Playoff-Spielen, wo es ja offensiv schon auch ein bisschen schwieriger war, das Laufspiel zu etablieren, so wie sie das in der regulären Saison teilweise gemacht haben. Insofern finde ich, dass das jetzt insgesamt die schlechteste 49ers-Leistung seit längerem war. Und deswegen ist es für mich dann auch unterm Strich eine verdiente Niederlage, weil die Rams halt schlicht und einfach an fast allen Fronten besser waren als San Francisco. Und der Sieg geht dann für mich voll in Ordnung. Selbst wenn der so knapp absolut, war und man darüber absolut diskutieren kann, wie man es vielleicht noch irgendwie hätte umbiegen können.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Nur wenn du mit 10 Punkten im vierten Viertel führst, wirst du immer diese Momente haben. Das ist, das glaube ich, kann man 49ers-Fans, auch wenn du das jetzt, sagen wir mal, sehr schön neutral formuliert hast, so wie ich es auch sehen würde, kann man, glaube ich, auch dem Team nicht ganz nehmen, weil du einfach so nah dran warst. Ja. Auch ob das jetzt verdient war oder verdient her, ist natürlich dann auch müßig. Übrigens, ein Play, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist eben dieser, das ist ein Slant auf Cup, der die Rams dann in Field Goal Range, in endgültige Field Goal Range gebracht hat beim dritten Versuch. Da waren sie ja, das ist vielleicht nochmal auch ein Schlüssel, weil da hat San Francisco es mit dem Blitz versucht und da hat Sony Michel den gerade so, aber doch sehr gut aufgenommen dafür, dass der mit Schwung kam. Und dadurch sind sie dann ja in endgültige Field Goal Reichweite gekommen. Wäre spannend gewesen, wenn sie dann eben einen 4. und 3 an der 37, sehe ich gerade, der Niners gehabt hätten, bei irgendwie 2:40 oder so, was sie da gemacht hätten. Aber das haben wir eben dann nicht erfahren dürfen.
Jan, braucht die NFL eine Targeting-Regel?
Worauf spielst du jetzt an?
Zum Beispiel Warner, der beim Interception Return einfach mal Stafford in den Kopf reinhaut. Ja. Wir haben Ward, der einen wegschiebt. Bei irgendeinem Punt Return wurde, nachdem der Catch war, noch irgendwer weggeschossen. Also das Spiel war jetzt in der Beziehung echt nicht schön.
Ja, ich meine, wir haben ja eine. Du meinst, dass wir über Ausschlüsse diskutieren. Also das
sie schreckt ja anscheinend nicht ab. Sie schreckt ja anscheinend nicht ab, wenn Warner da zum Beispiel so hingeht.
Ja gut, aber da muss man ja sagen, das ist einfach nicht gesehen worden. Das ist natürlich ein grober Miss, weil das, fand ich, sah man schon relativ deutlich. Es gibt ja auch welche, die dann vielleicht wirklich so eine Bang-Bang-Plays sind, aber dazu gehörte das nach der Interception ganz sicher nicht. Das war einfach der Shot, den man auf den Quarterback nehmen kann, nach einer Interception, was ja Verteidiger früher nochmal in ganz anderem Maße gemacht haben. Das ist ja schon deutlich eingeschränkt worden. Aber da muss er natürlich eine klare Strafe bekommen. Ob ich jetzt mit Injections hantieren würde, ganz kurz nur einen Satz noch, weiß ich nicht. Denn da habe ich so ein bisschen den Eindruck, da ist es, wenn man das mit dem College Football vergleicht, die Idee ist ja gut, aber da führt es oft bei Plays, die halt nicht unbedingt dafür taugen, dazu, dass man eben Spieler rausnimmt, die dann doch eine größere Rolle auch spielen können. Und da weiß ich nicht, ob der Einfluss auf das Spiel nicht halt zu groß ist. Es ist ja nun mal ein Kollisionssport, da kommen wir nicht drum herum, und es wird immer wieder Plays geben, dazu gehören diese dezidiert nicht, aber es wird immer wieder Plays geben, wo ich mich schwer tue, Leute dafür wirklich des Feldes zu verweisen. Und sonst hat man wieder so eine Nummer wie beim Face Mask früher, dass man diese Zweigleisigkeit hat, zwei verschiedene Targeting-Strafen, und da wird es dann auch immer Diskussionen geben. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Sorry, Andreas.
Ja, also ich finde halt, wenn wir die Ward-Situation anschauen und den Hit, den er da austeilt, dafür gibt es 15 Yards, das ist eine heftige Strafe. Aus meiner Sicht ist da der Gerechtigkeit Genüge getan. Über die Warner-Situation habt ihr ja schon alles gesagt. Das war natürlich eine Strafe, die Schiedsrichter haben es verpasst. Ich finde nur, man sollte jetzt insgesamt nochmal erwähnen, also ich würde, mir ist es ein Bedürfnis zu erwähnen, dass in diesen beiden Spielen ich insgesamt fand, dass die Schiedsrichterleistungen sehr durchwachsen waren. Also ja, was da zum Beispiel an Pass Interferences in dem ersten Spiel alles nicht gecallt wurde, puh, also da war schon eine ganze Menge dabei, und ich fand auch im zweiten Spiel waren sehr viele Fehler auf beiden Seiten. Also Ich würde, das wäre jetzt der entscheidende Punkt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand von profitiert hat, aber es waren viele Fehler, die beide Mannschaften ungefähr gleichmäßig benachteiligt haben, und zwar in beiden Spielen.
Ja, es war auch irgendwie keine wirkliche Linie zu erkennen, was jetzt ein Defense Holding und eine Pass Interference ist, gerade beim zweiten Spiel. Also irgendwann gab es eine Pass Interference, die doch relativ soft wirkte, zum Beispiel beim Kick kann man auch drüber diskutiert, ob Thomas da nicht vorher Cup hält, also ja. War alles dabei.
Well. War alles dabei.
Nun, also, Rams gegen Bengals in der Nacht vom 13. auf den 14. 0.30 Uhr, Super Bowl 56. Darüber werden wir uns unterhalten in einer Preview und bestimmt auch in der Big Show. Was auch eine Schlagzeile war am Wochenende, und, oder auch nicht, wir wissen es nicht so genau, Andreas. Adam Schefter, der normalerweise relativ gut informiert ist in NFL-Kreisen, verkündet am Samstagabend, dass Tom Brady seinen Rücktritt erklärt, und dann kommt es von vielen Seiten, nö, doch nicht. Und jetzt sind alle verwirrt.
Ja, es kommt aber dann auch hinterher von Schefter, dass er bei seiner Story bleibt. Auch wenn es da jetzt Widerspruch gibt, und das spricht ja dann doch eher dafür, dass Brady sich privat dazu durchgerungen hat, seine Karriere zu beenden, sich die Situation betrachtet hat, in der er jetzt ist mit den Tampa Bay Buccaneers, was man erwarten kann vielleicht, was in Tampa im nächsten Jahr passiert, wo man dann sagen muss, es wird schwer, die Truppe halt beisammen zu halten. Es könnte halt sein, dass er dann in der nächsten Saison eine Mannschaft beisammen hat, wo das Optimalziel dann vielleicht sowas wie 9 oder 8 Siege sind, ne? Und dass er dann sagt, wenn ich keine Chance habe, den Super Bowl zu gewinnen, will ich mit 45 nicht nochmal auf dem Platz stehen. Also das wäre aus meiner Sicht eine nachvollziehbare Denkweise. Und ich glaube oder ich vermute, wenn ich das jetzt weiter interpretiere, was da passiert ist, ist, er hat das Privatleuten erzählt, irgendjemand hat es weitergetratscht und Brady hätte das halt gerne selber verkündet und vielleicht dann auch nicht unbedingt am Tag vorm Championship Game, weil da sollten halt andere Dinge im Mittelpunkt stehen. Und so, dass ich denke, unterm Strich sind da jetzt zwei Sachen, also sind zwei Möglichkeiten. Ja, das eine ist, dass Brady jetzt sagt, ich warte jetzt noch ein paar Tage und dann sage ich, ich habe mich entschieden, zurückzutreten und jetzt bin ich mir sicher und die andere Nachricht war verfrüht. Oder er sagt, wenn ihr Idioten hier die Meldung raushaut, bevor ich bereit bin, spiele ich noch ein Jahr und das habt ihr dann davon.
Jan, wie hast du es wahrgenommen, diese ganze Aufregung und Nicht-Aufregung am Samstag?
Ja, erstmal bin ich von ausgegangen, dass das relativ fix ist, weil Schefter jetzt nicht unbedingt sehr oft Gerüchte rausposaunt, bevor sie nicht irgendwie doch auch eine reale Basis haben. Ansonsten sehe ich es wirklich so wie Andreas, also dass Brady natürlich nicht glücklich damit sein kann, weil er natürlich die Zügel alle in der Hand halten will, was diesen großen Moment, diesen letzten großen Moment, der auf der sportlichen Bühne hat, auch wenn es natürlich dann kein rein sportlicher mehr ist, aber ein, sagen wir mal, einer, der eben diese unglaubliche Karriere beendet, das hätte er natürlich gern alles selbstbestimmt gemacht. An einem Tag, der ihm passt, zu einer Zeit, die ihm passt, nicht unbedingt irgendwo zwischen irgendwelchen wichtigen NFL-Spielen. Und ja, also es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, auch wenn ich weiterhin glaube, dass er aufhören wird, aber es ist zumindest nicht vollkommen ausgeschlossen, dass Brady mit seinem unglaublichen Ehrgeiz sagt, so jetzt zeige ich es allen nochmal, wer weiß, aber ich gehe davon aus, dass er jetzt vielleicht ein bisschen länger wartet, irgendwo in der Zeit jetzt vor dem Super Bowl, aber dann doch auch sein Karriereende verkündet, denn die Anzeichen, das war ja in der Saison noch nicht unbedingt so, aber jetzt so in den letzten Wochen gab es ja doch immer mehr Anzeichen einfach aus diesem ganzen aus dieser ganzen medialen Gemengelage rund um die NFL mit den meistens relativ gut informierten Beatwritern oder eben den NFL-Journalisten. Ich gehe davon aus, dass er jetzt einfach nur einen Moment sucht, an dem er das gut verkünden kann, aber bei Brady weiß man nie und wir haben das ja auch bei anderen Quarterbacks gesehen, Brett Favre, der immer dann doch dieses Itch wieder verspürt hat, dass er vielleicht doch nochmal ran muss. Vielleicht erleben wir das bei Tom Brady auch.
Ich habe schon den Eindruck, dass Brett Favre vielleicht ein bisschen emotionsgesteuerter war als Tom Brady. Deswegen hoffe ich, dass uns das erspart bleibt.
War auch nicht ganz, muss ich sagen, also war jetzt nicht ganz ernst, vor allem kein direkter Vergleich, denn bei Brett Favre hat das ja irgendwann auch ein bisschen,
sagen wir mal. Dieses Drama da, als der da in Green Bay eingeflogen ist und wo ging es? Ging es dann eigentlich zu den Jets? Naja.
Ja, und zu den Jets ja auch nur, weil er am Anfang nicht zu den Vikings durfte, aber relativ klar war, dass er bei den Jets halt wirklich nur für ein Jahr ist, bis er dann von da aus dann bei den Vikings anheuert. Sagen wir mal, das Ego von Brett Favre war sicherlich nochmal etwas ausgeprägter in solchen Momenten wie das von Tom Brady, obwohl der sicherlich auch über kein gerade kleines Ego verfügt, aber Favre war da sicherlich nochmal eine etwas andere Nummer. Ich wollte nur dieser Moment des Kitzelns ihn immer wieder beschreiben, dass es ihn doch irgendwie wieder juckt. Wer weiß, ob Brady nicht in so einem Moment zumindest drüber nachdenkt. Dann, dass er es sportlich noch drauf hat, haben wir ja gesehen.
Gut, also, das für die nächsten Wochen könnte, je nachdem, was da passiert, könnte es auch relativ voll werden 2027 auf der Hall of Fame-Bühne, weil ja, wir müssen gucken, was macht, also Big Ben hat ja schon seinen Rücktritt bekannt gegeben, was macht Aaron Rodgers, was macht Rob Gronkowski, was macht Tyrann Mathieu, was macht J.J. Watt, was machen solche Leute alle? Ja? Schauen wir mal, ob die alle weitermachen oder nicht. Gut, also, so viel zu den Conference Championship Games. Wie gesagt, den Super Bowl previewen wir dann getrennt. Super Bowl 56 in Inglewood, Kalifornien im SoFi Stadium. Ja, mehr US-Sport gibt's dann natürlich am Donnerstag wieder in der Big Show. Und dann bleibt mir noch zu sagen, danke Andreas, danke Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Wir sind noch nicht rum mit der NFL-Saison. Tschüss, und ich erspare uns allen den Tipp zum Pro Bowl. Bis dann. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show, jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.